Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Podcastfabrik. Wir sind deine Podcast-Experten für Familienpodcasts. Kennst du eigentlich schon Die Abenteuer von Eddie Erdmännchen? Ein Hörspiel-Podcast für die ganze Familie. Eddie Erdmännchen gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß mit deinem AE-Team.
Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Silke und ich sind heute natürlich mal wieder nicht alleine in unserem virtuellen Podcast-Studio. Mal davon abgesehen, dass meine kleine Tochter dabei ist, haben wir auch Caroline bei uns. Ja, und mit Caroline tauchen wir mal in ein Thema ein, das wir, glaube ich, wirklich noch überhaupt gar nicht im Podcast thematisiert haben. Es geht um das Thema Sucht des eigenen Kindes. Also ein sehr emotional aufgeladenes Thema, würde ich mal vermuten. Ja, Silke, ihr hattet eben schon das Vorgespräch. Ich war hier ja ein bisschen mit Fläschchen kühlen und so einem Kram beschäftigt. Darum einmal rüber zu dir. Hi Silke, hallo Caroline.
Hallo liebe Sina. Ja, ich sehe, also ihr seht ja auch, ihr hört ja auch, Sina und ich, wir machen weiter Podcast. Manche Folgen waren recht kindfrei. Das lag daran, dass wir das schon vorher aufgenommen hatten und so langsam tauchen wir wieder zurück ins Alltägliche. Und das heißt, wir haben durchaus auch mal ein Kind eventuell im Hintergrund. Also das ist ganz normal. Wir sind alleinerziehend, so ist es halt einfach. Und ja, ich finde das Thema auch sehr spannend. Caroline ist auf uns zugekommen. Und ich finde, ja, du sagst emotionsgeladen, Gott, also ich bin gerade mal kurz in die Idee reingegangen, mein Kind könnte drogenabhängig sein. Und das, da reden wir jetzt nicht von irgendwie einer Kippe oder so, sondern wirklich härteren Dingen, in dem Fall Kokain. Boah, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Also es wird mich, also ich, boah, es geht gerade richtig tief und deswegen bin ich sehr froh, dass wir Caroline hier haben, auch im Hinblick auf, ne, wir machen ja den Raum auf, auch für euch. Das heißt, wir nehmen das Thema jetzt mal hier in den Fokus. Und wenn ihr vielleicht durch dieses Gespräch, was wir jetzt gleich haben, auch mitbekommt, da muss ich vielleicht doch nochmal genauer hinschauen, dann ist das natürlich eine herzliche Einladung, dann auch mit Caroline in Kontakt zu kommen. Also, liebe Caroline, vielen, vielen Dank, dass du mit diesem Thema auf uns zugekommen bist. Und ich würde sagen, stell dich doch einfach mal kurz selbst vor.
Ja, sehr gerne. Hallo, mein Name ist Caroline Karawan Kim. Ich bin 55 Jahre alt. Ich bin Geschäftsführerin und Entwicklerin von Soulhelper, einer Plattform für schnelle psychologische Versorgung. Ich bin Mama. Ich war zweimal verheiratet. Was bin ich noch? Ich bin mit meinem Sohn durch eine lange Strecke der Drogensucht gegangen. Also, wer eine Suchtkrankheit hat, denn man wird nie geheilt von einer Suchtkrankheit, die hast du. Also es ist auch so eine Illusion, dass wenn man die Substanz nicht mehr konsumiert, dass man dann geheilt ist. Also geheilt ist man nie. Das heißt, es schwingt auch immer irgendwie mit und zwar ein Leben lang. Genau. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch eingeladen bin und ich freue mich auch sehr, über dieses Thema reden zu dürfen. Denn ich finde, dass es oft ein Tabuthema ist, dass es oft weggesteckt wird, dass man sich schämt. Und mein Sohn und ich sind wirklich angetreten, dass wir gesagt haben, Scham ist nicht gut und Scham hindert auch daran, dass sich die Leute sich diesem Thema zuwenden und auch sagen, ich muss jetzt etwas tun, um von dieser Sucht wegzukommen.
Ja, da sagst du schon sehr tiefgreifende Dinge. Ich finde es mega, dass auch dein Sohn darüber spricht, ja, soweit ich das jetzt verstanden habe, oder zumindest kein Problem damit hat, dass du darüber sprichst, dass es aus der Tabu-Ecke rauskommt. Ich denke, wir sind mittlerweile prädestiniert, mit diesem Podcast gewisse Tabus einfach nach oben zu holen. Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, mit mir würde, ach Gott, wenn ich jetzt denke, mein Sohn, ich habe ja auch einen Sohn, würde da irgendwas in die Richtung machen. Ich glaube, da ist am Anfang auch eine sehr große Verdrängung erstmal da, ne? Wie war das bei dir damals? Im Vorgespräch hast du gesagt, es hat tatsächlich etwas gedauert, bis vom Suchtstart bei deinem Sohn bis zum, dass du es mitbekommen hast, sogar einige Jahre sind da ins Land gegangen. Wie hast du diese Zeit jetzt rückblickend erlebt, beziehungsweise woran hast du gemerkt, hier stimmt was nicht?
Ja, also mein Sohn hat ja diese Abhängigkeit gegenüber, also von Kokain, also er war kokainsüchtig und Kokain ist ja schon auch so eine Partydroge, ja, also das heißt, es ist ja eigentlich, ich möchte jetzt nicht sagen, wie soll ich sagen, also es ist nicht so im Alltag drin, aber es ist schon, sage ich jetzt mal, bei vielen Leuten schon so, dass man sagt, okay, am Wochenende, man geht aus, da gehört es dann eigentlich schon fast gut zum guten Ton dazu, ja, dass man dann irgendwie so seine Leine nimmt oder so. Und ich habe halt gemerkt, dass gerade in dieser Generation das wirklich verbreitet war. Also wir gehen heute aus, wir wollen Spaß haben oder wir machen einen Ausflug und dann nehmen wir was. Und ich habe dann auch mit ihm darüber geredet, weil ich gesagt habe, also ich finde das bedenklich. Ich finde, dass man einfach auch Spaß haben kann, ohne dass man eine Droge konsumiert. Ich wurde dann natürlich daraufhin vertröstet. Nein, nein, das ist schon okay und das machen alle und das ist ganz normal. Und ich nehme das dann auch immer nur dann mal, ansonsten brauche ich das nicht. So, also so war das. Und dann habe ich aber mit der Zeit mitgekriegt, dass es doch einen Suchtfaktor bei ihm gegeben hat. Also, dass er nicht nur, wenn er zum Feiern gegangen ist, diese Droge konsumiert hat, sondern diese Droge dann immer mehr ihn beherrscht hat. Also, das heißt, er hat sie gebraucht, um gut arbeiten zu können. Er hat sie eigentlich gebraucht, um seinen Alltag irgendwo zu bewältigen. Und das war aber ein Prozess, bis ich das erkannt habe. Und dann ging eigentlich in die Leidensgeschichte richtig los.
Wie alt war denn dein Sohn damals?
Er war da so 25, 26. Also ich glaube, angefangen hat es so mit 23, ja. Und so 25, 26, als wir gemerkt haben, das ist jetzt wirklich ein großes Problem.
Hat er da noch bei dir gewohnt? Weil das ist ja eigentlich ein Alter, wo die Kinder manchmal schon ausgezogen sind.
Temporär, also mein Sohn hat auch in der Gastronomie gearbeitet, das heißt, er war Hotelfachmann und hat auf Saison gearbeitet, was natürlich diese ganze Geschichte natürlich noch begünstigt. Und er war halt eigentlich immer eine komplette Wintersaison weg und dann war es so, dass er zwischen der Winter- und der Sommersaison dann einfach noch diese Zeit dann mir gekommen ist oder sprich zu uns gekommen ist, um dann eben weiterzugehen. Also insofern haben wir irgendwie schon zusammengelebt, ja, das heißt, du bist schon sehr nah und dann bekommst du natürlich auch als Mutter viel mit. Aber bis wir dann an dem Punkt waren, dass jetzt wirklich, dass ich gesagt hätte, so, wir müssen da jetzt irgendwas machen, war er eigentlich schon wieder weg. Ja, und ist eigentlich wieder geflohen in die nächste, ich sag jetzt mal, in den nächsten Ort und in das nächste Leben rein. Und so hat sich das immer mehr aufgeschaukelt.
Wie ist es bei Kokain? Also du bist da ja sehr tief drin in der Materie. Gibt es da vorher noch so Einstiegslevel, sowas wie man, also Rauchen ist ja eigentlich so ein Klassiker Einstieg oder Alkohol, das kenne ich halt auch, ne, noch von meiner Zeit früher, da hat man halt wirklich gesoffen. Gibt es das auch oder ist es mittlerweile, dass die gleich mit Kokain anfangen?
Also ich kann da natürlich jetzt nicht für jeden sprechen, bei meinem Sohn war es überhaupt nicht so, also der kann mit Cannabis oder so überhaupt nichts anfangen, also es war nicht die Einstiegsdroge, sondern der ist ganz klar gleich auf diese Droge gegangen. Aber das kann natürlich unter Umständen schon sein, dass es hier für viele so ist. Wobei man sagen muss, das eine macht dich ja eher, selbst mal bringt dich down und Kokain pusht dich ja total. Ja, also du kriegst ja kriegst ein unglaubliches Selbstbewusstsein, es stärkt dein Ego, du traust dir viel mehr zu. Also da ist ja so Kokain.
Und du kennst dich jetzt ja aus in dieser, also mehr als ich oder Sina, wie schnell macht Kokain abhängig oder kann es wirklich so sein, wie dein Sohn es erst dargestellt hat, von wegen so, nee, ich nehme es hier und da, Gelegenheits, was weiß ich, Schniefer oder wie nennt man sowas? Ja. Oder ist da deine Erkenntnis mittlerweile eine andere, dass es definitiv abhängig macht?
Also Kokain macht nicht körperlich abhängig. Das ist einmal, ich sage jetzt mal, ein Vorteil, oder also, sagen wir mal, das gut, weil es gibt ja Drogen, die wirklich körperlich wo du wirklich einen körperlichen Entzug hast, ich sag mal so Heroin oder so, das ist natürlich sehr, sehr schlimm, oder Crystal Meth, das macht Kokain nicht. Kokain macht dich halt wirklich vom Kopf her komplett abhängig. Das ist ein großes Problem. Es ist halt so, es wird halt wie überall Dopamin ausgeschüttet, das heißt das Belohnungssystem. Und natürlich drängt dich diese Droge dazu, dass du dein Belohnungssystem permanent ausschüttest, ja. Also du willst mehr oder weniger, und die Zeiten dazwischen werden dann auch immer kürzer. Also so hast du mal, wo sagt die, gibt so die klassischen, die sagen, ich mache das jetzt so einmal im Monat, wenn ich weiß, ich gehe auf eine coole Party. Das ist gut. Wie gesagt, also Kokain macht ja nicht körperlich süchtig, sondern nur dein Gehirn. Durch das Kokaineinnahme schüttest du einfach immer wieder Dopamin aus und dein Belohnungssystem wird damit angeregt. Und das ist natürlich etwas, was die Leute dann immer öfter wollen, weil es sich einfach wahnsinnig gut anfühlt. Im Kleinen sage ich jetzt mal für viele schon mit Schokolade oder Zucker. Da ist es halt einfach Kokain und Kokain, wie soll ich sagen, das tut extrem stark das Dopamin ausschütten und die Leute fühlen sich einfach unglaublich gut. Und mein Sohn hat einfach auch eine Suchtveranlagung. Das heißt, es gibt schon Leute, die auch Kokain nehmen können und auch über eine ganz lange Zeit und die rutschen da gar nicht so rein. Ja, die können das gut handeln. Bei meinem Sohn war das halt leider nicht so, da er wirklich eine Suchtveranlagung, also er hat eine Suchtveranlagung, das heißt, es ist diagnostiziert. Er wird auch immer damit kämpfen müssen, dass er nicht in irgendeine Sucht abrutscht. Und da war halt Kokain, war halt einfach wirklich das Mittel für ihn, diese Sucht einfach auch auszuleben.
Und wodurch kommt so eine Veranlagung? Also genetisch bedingt, so wie das bei Depressionen auch der Fall sein kann?
Also das können wir schon so feststellen. Also nicht von meiner Seite, aber eher von der Seite seines Vaters gibt es hier schon eine Veranlagung. Und ja, natürlich, das wird auf Kinder übertragen. Klar. Also das ist schon so. Und man muss natürlich auch sagen, dass man kann nicht genau sagen, ist es jetzt nur Veranlagung, also ist es nur erblich. Es ist sicherlich auch der eigene Mensch. Also da ist einfach irgendetwas in einem, wo man nicht genau sagen kann, wieso hat jetzt der den Drang mehr zu Alkohol und in der Familie ist aber gar niemanden, der den Drang zum Alkohol hat. Also ich glaube, dass man das auch gar nicht genau weiß, warum das so ist.
Was waren denn deine ersten Gedanken? Also als das dann für dich klar war, dass ihr diese Thematik habt, was war so dein erster Gedanke? Du bist ja selber auch Therapeutin, zwar in einem anderen Bereich, aber ist ja trotzdem ein Feld, mit dem du dich ja auch irgendwie befasst hast, also geistige, mentale Gesundheit, ne?
Also natürlich hinterfragt man erst einmal sich als Mutter. Das ist, glaube ich, ganz normal. Also da kommen dann schon erstmal natürlich Fragen auf wie, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Was ist schiefgelaufen? Ja. Und natürlich, ich meine, ihr seid auch alleinerziehend. Es gibt viele Punkte, wo man, wenn man natürlich ganz neutral hinguckt, man kann nicht alles bewerkstelligen. Man ist gar nicht in der Lage, alles alleine abzudecken. Wir hatten noch dazu die Problematik, dass wir jetzt auch nicht eine wirklich gesunde Familienstruktur hatten. Das heißt also eine intakte Großeltern oder Tanten, Onkeln, das gab's bei uns nicht wirklich. Das heißt, du bist eigentlich alleine, du kümmerst dich alleine um dein Kind, du gibst natürlich alles, du versuchst auch alles irgendwie richtig zu machen und du stellst aber dann fest, naja, hat wohl nicht so ganz funktioniert. Ich bin sehr mit mir in Klausur gegangen, also ich habe mich dann schon wirklich für mich selber hingestellt und habe gesagt, okay, gut, Carolin, was ist da wirklich schiefgelaufen? Was ist da passiert, dass dein Kind jetzt wirklich in so einer Situation ist? Weil das ist ja auch ein Hilfeschrei. Also ein Kind ist ein Kind. Ist es jetzt 3 Monate alt? Ist es 13 alt? Ist es 30 Jahre alt? Also ganz egal, was es ist, es bleibt irgendwo auch immer ein Kind. Und wenn es so etwas ist, dann sind es Hilfeschreie. Und ich habe dann wirklich für mich gesehen, okay, gut, mein Kind schreit hier eigentlich um Hilfe. Also muss ich jetzt mal richtig hinhören.
Das ist ja ein Prozess von, da könnte was sein, hin zu, ihr habt drüber gesprochen, er hat schon gewisse Ausflüchte, was heißt Ausflüchte, er hat sie versucht zu erklären, aber du hast es ja dann irgendwann erkannt. Du hast dich hinterfragt, aber du musstest natürlich dann auch mit deinem Sohn ins Gespräch gehen und ihm mal klar und deutlich machen, dass an der Stelle wirklich jetzt auch ein gewisser Handlungsbedarf ist. Wie hat er denn darauf reagiert?
Ja gut, also das war natürlich schon ein Prozess, weil der Handlungsbedarf, den muss derjenige, der süchtig ist, selber erkennen. Ja. Also es hätte nichts gebracht, wenn ich ihn jetzt gezwungen hätte, wenn ich gesagt hätte, du musst jetzt oder sonst was. Also da haben wir oft darüber geredet, auch nach der Therapie, das hätte überhaupt nicht, also wir hatten solche Gespräche, aber er ist dann immer geflohen. Er ist dann in irgendeine Saison gegangen und war dann erstmal weg. Ja, so war die Situation. Das heißt, mal weg, ich gehe aus diesem Thema raus, ich beschäftige mich nicht damit, mein Leben ist super, ich verdiene einen Haufen Geld, ich kann mir das leisten und, und. Was dann eigentlich passiert ist, war Corona. Das heißt, wie wir uns ja alle noch erinnern, die komplette Gastronomie, Hotellerie war ja geschlossen. Er musste dann auch innerhalb von 2 Tagen aus diesem Ort raus. Also er war damals in Saalbach und ist dann, wie gesagt, wieder zu mir, zu uns gekommen. Und das war dann, glaube ich, so ein Moment, wo man gemerkt hat, er kommt jetzt nicht mehr aus. Also man durfte nicht mehr rausgehen, man durfte ja nichts mehr machen, er hatte keine Kontakte mehr, auch die, ich sage jetzt mal, wie geht's jetzt überhaupt weiter? Gibt's eine Sommersaison, gibt's keine Sommersaison, wann kann ich wieder arbeiten? Und das waren halt alles Themen. Er war dann wirklich ziemlich auf sich alleine gestellt. Und da hat sich dann diese Situation immer mehr aufgebaut, wo ich einfach gemerkt habe, dass er das einfach auch für sich komplett alleine in seinem Zimmer konsumiert hat. Und ich
das heißt, er hat zu dem Zeitpunkt auch bei dir gewohnt. Genau. Das heißt, du hast ihn in dieser Phase richtig wahrgenommen
richtig,
und gesehen.
Genau, ich habe das dann richtig wahrgenommen und gesehen und ich habe ihn dann auch darauf angesprochen. Ich habe gesagt, ich verstehe das nicht, was bringt es dir jetzt, das komplett alleine in deinem Zimmer zu nehmen, wenn du, ich sage jetzt mal, dir eine Serie anguckst oder sonst was. Und er hat es dann versucht, mir zu erklären, dass es einfach das Gehirn ist, was das jetzt einfach braucht. Ja, du merkst es ja dann auch irgendwann einmal, das sind ja dann so Phasen, die nehmen dann so 1-2 Tage ganz viel, dann haben sie ein totales High, dann fallen sie total runter, dann braucht der Körper Schlaf, weil der ist ja auch so auf Adrenalin, dass sie dann quasi runterknallen und dann kommen teilweise totale Fressflashs, also die essen dann ohne Ende und dann, weil der Körper so ausgelaugt ist, weil der Körper schreit dann einfach nach Mineralien, nach Nahrung, nach allen möglichen. Und das war für mich natürlich sehr, sehr hart. Weil, also ihr seid jetzt auch Mütter und ich glaube, dass, also für mich war meine Rolle als Mutter immer eigentlich mit die wichtigste Rolle in meinem Leben. Mhm. Also da konnte ich noch so erfolgreich sein im Job oder sonst was. Mein Mutterdasein war eigentlich für mich so was ganz, ganz Wichtiges in meinem Leben, immer. Und das habe ich auch nicht abgelegt, als mein Sohn seinen 18. Geburtstag gefeiert hat, sondern das habe ich eigentlich bis heute noch. Und für mich war dieses Vertrauen, das wir immer zueinander hatten, so ein ganz festes Band. Und das ist in dieser Zeit, ich weiß heute, dass es nicht zerrissen wurde. Ich dachte damals, dass es zerrissen wurde. Es ist aber extrem gedehnt worden. Und das war sehr, sehr schmerzhaft für mich.
Aber du hast ja dann deinen Sohn auch mal mit Kokain erlebt und auch ohne. Wie man sich das, also ich spreche jetzt mal für die Mütter unter uns, die eventuell gewisse, ich weiß nicht, Wesensveränderungen an ihrem Kind festmachen. Woran hast du gemerkt, dass er Kokain genommen hat?
Also es verändert den Charakter total. Also mein Sohn wurde, ich möchte jetzt das Wort nicht in den Mund nehmen, aber wirklich oft wie ein kleines A. Ja, also die sind dann, die werden dann überheblich. Und
du sagtest ja Ego, ne? Das triggert das
genau,
Ego.
Genau. Ne? Also werden dann so überheblich, ach komm und lass mich in Ruhe und das ist sowieso nicht und. Das war für mich ganz, ganz schlimm, weil mein Sohn überhaupt nicht so ist von seinem Wesen her. Und dann immer, wenn natürlich die, ich sag jetzt mal, wenn man gemerkt hat, jetzt ist er wieder relativ runter, dann war es auch wieder okay. Aber in dem Moment, wenn er es genommen hat, ist es schon eine Wesensveränderung, wo man schon dasteht und sagt, wow, wer ist dieser Mensch? Ja, ich kenne diesen Menschen nicht. Von allen her irgendwie. Also die haben so ein überbordendes Ego in dem Moment, wo du wirklich ziemlich schockiert bist.
Gibt es auch irgendwelche körperlichen Begleiterscheinungen in irgendeiner Art und Weise, dass man es auch daran festmachen könnte?
Ich glaube, also ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, aber du merkst, dass sie dann irgendwann mal relativ schnell schwitzen. Ja, also sie schwitzen relativ schnell. Der Körpergeruch verändert sich natürlich auch, das ist klar. Ich meine, es ist eine chemische Substanz, die da in deinem Körper einfach drinnen ist. Ja, aber ansonsten, also ich würde jetzt sagen, nicht so wie jetzt vielleicht bei Heroin oder Crystal Meth, dass die da das Zittern anfangen oder so. Also das habe ich jetzt nicht beobachtet.
Wo du gerade Crystal Meth sagst, hinterlässt Kokain denn auch entsprechende Sachen im Gehirn? Also bei Crystal Meth weiß man ja, das hinterlässt ja richtige Löcher im Gehirn. Das fand ich sehr beeindruckend, als ich das damals in den USA gesehen habe. Also da reicht ja ein Jahr, da ist ja irgendwie dein halbes Gehirn weggefräst. Also das ist ja der Hammer.
Richtig.
Was da passiert. Und wie ist das bei Kokain?
Ich glaube, dass es auch sicherlich auch was mit der Qualität zu tun hat. Ja, also des Kokains, also die Qualität ist da, glaube ich, sehr wichtig. Dann natürlich auch also wie lange nimmst du das schon? Also bei meinem Sohn hat es jetzt keine Folgeschäden. Ich glaube aber, dass zum Beispiel Leute oder gerade Jugendliche, die schon frühzeitig anfangen, Cannabis zu rauchen, oft größere Schäden haben. Das weiß man ja auch mittlerweile. Ja, also das ist wirklich im Gehirn, dass man das richtig nachverfolgen kann, dass du, wenn du wirklich lange Cannabis rauchst, gewisse Regionen in deinem Gehirn einfach extrem gelähmt werden. Aber jetzt hier bei Kokain ist es nicht so wirklich der Fall. Also er ist auch wirklich gut glimpflich davongekommen, auch körperlich nicht. Also er hat da wohl eine gute, sag ich mal, gute Statur. Also sein Körper hat das ganz gut weggesteckt. Da gibt's andere, wo man schon sagen kann, da hast du Folgeschäden, sag jetzt mal Leber, ja, Nieren, solche Sachen, also da kann schon was passieren. Das hat er Gott sei Dank nicht, vielleicht auch noch seines Alters geschuldet. Wenn du vielleicht älter bist, ist es ein bisschen anders. Aber sonst nein, nein. Also.
Wie ist er denn in Kontakt damit gekommen? Also das Umfeld spielt ja auch oft eine wichtige Rolle. Das heißt, solange man in so einem Umfeld bleibt, umso höher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass es immer wieder zu Rückfällen kommt. Konntest du das ein bisschen aufdröseln mit ihm zusammen?
Ja, also es hat sicherlich was mit der Gastronomie zu tun gehabt, in der er sich einfach befunden hat. Es war so eine High-Class-Gastronomie. Er hat nur in so 5-Sterne-Häusern gearbeitet. Und das ist, glaube ich, leider sehr, sehr alltäglich, dass in dieser Branche wirklich Kokain konsumiert wird. Weil die einfach auch so extrem starke Schichten haben.
Ja, ich kenne, ich habe ja meine Werbung.
Genau, also saisonal, du arbeitest saisonal, du arbeitest, sag jetzt mal, 3-4 Monate, du hast maximal einen Tag frei. Ja. Es kann dir auch mal passieren, dass du einen Monat lang gar keinen Tag frei hast. Du machst 2 Schichten hintereinander. Also da kommt vieles so zusammen und ich glaube, dass das für denen einfach die Möglichkeit gegeben hat, durchzuhalten, ja, also konzentrierter zu arbeiten, nicht zusammenzuklappen. Und so ist er da eigentlich reingerutscht.
Ich habe ja mal in der Werbung gearbeitet und da ist ja Koks auch das,
genau,
das macht man.
Genau.
Allerdings habe ich da tatsächlich mal von einem, also von dem Texter aus dem Team, also wir wussten, dass einer von den Kreativdirektoren scheinbar das auch regelmäßig nutzt, um seine kreative Ader sozusagen zu befeuern. Und wenn man dem auf dem Flur über den Weg gelaufen ist, ich hatte das Gefühl, da ist ein ganz toter Blick. So die Augen werden so schwarz, hatte ich das Gefühl. Und was der Texter erzählte, der hat ihn wohl auf dem Klo getroffen, dass er so weißen Pfropfen in der Nase hatte. Und da sind wir dann auch auf die Idee gekommen, es könnte was in diese Richtung sein. Wie gesagt, man spricht nicht offen drüber, aber es ist im Prinzip ja auch ein Kreativwerkzeug.
Ja, ist es auf alle Fälle. Also klar, natürlich nicht umsonst nehmen die das ja alle.
Jetzt hast du gesagt, das war eine heiße Phase zu Corona. Dein Sohn wurde sich da auch bewusst, dass er nicht mehr ohne kann. Und du sagtest, er hat bei euch gewohnt. Das heißt, du warst ja nicht alleine zu dem Zeitpunkt. Deswegen wäre es schön vielleicht an der Stelle, dass du auch nochmal über deine familiäre Situation sprichst. Also wer ist der Vater von deinem Sohn und mit wem hast du zu dem Zeitpunkt zusammengewohnt?
Also der Vater meines Sohnes, also der Kindsvater ist, von dem habe ich mich getrennt, da war Louis 7 Monate alt. Ich denke schon, auch wenn man denkt, dass so ein Kind mit 7 Monate eigentlich nichts mitbekommt, aber sie kriegen eigentlich alles mit. Ja, es ist so, also da braucht man sich auch nichts vorzumachen. Wir haben es aber sehr, sehr gut hinbekommen. Also wir waren trotzdem gute Eltern. Also wir haben uns wirklich beide um ihn gekümmert. Er hatte ein gutes Verhältnis auch zu seinem Papa lange, leider dann zum Schluss nicht mehr so ganz. Und sie hatten dann einen Konflikt und konnten diesen Konflikt aber leider nicht auflösen. Und der Vater ist dann eben mit 46 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben.
Oh, okay.
Und ich bin auch überzeugt davon nach wie vor, dass das für meinen Sohn auch wirklich ein sehr traumatisches Erlebnis war und dass das sicherlich vielleicht auch das begünstigt hat, dass er da in diese Drogensucht reingerutscht ist. Denn wie gesagt, er ist mit etwas, also es ist nicht gelöst worden. Mhm. Also es ist komplett ungelöst, hat man sich getrennt und zwar für immer getrennt. Mhm. Und ich habe das sehr bedauert. Ich fand das sehr, sehr traurig. Ich weiß auch noch damals, mein Sohn war 17, knapp 18, als sein Vater gestorben ist. Ich wusste in dem Moment, als er gestorben ist, wusste ich, dass ganz viel auf mich zukommt. Ich habe das innerlich einfach ganz tief gespürt. Ich wusste, oh Mann, das ist so ziemlich der ungünstigste Zeitpunkt, den es überhaupt gibt, also wenn es überhaupt einen günstigen Zeitpunkt gibt. Aber ja, es war dann so. Nachdem ich mich von dem Kindsvater getrennt habe, 3 Jahre später meinen ersten Mann kennengelernt. Wir waren 11 Jahre zusammen. Von dem habe ich mich dann damals auch getrennt, der auch eine Suchterkrankung hatte, auch interessant.
Welche Sucht?
Und Alkohol. Also der, genau. Und ich war dann nochmal knapp 4 Jahre alleine und habe dann meinen zweiten Mann kennengelernt. Und mit dem war ich jetzt 15 Jahre zusammen und da habe ich mich vor 2,5 Jahren getrennt. Die Situation, die Dreierkonstellation damals in der Wohnung war sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig, weil mein damaliger Mann und mein Sohn kein wirklich gutes Verhältnis zueinander hatten. Im Nachhinein würde ich sagen, dass einfach mein Sohn schon etwas zu alt war, um einen neuen Vater zu akzeptieren. Und für meinen Mann einfach mein Sohn auch schon zu alt war, jetzt ihn als seinen Sohn wirklich aufzunehmen. Also es war nicht leicht. Wir haben es wirklich versucht, aber die sind nicht so wirklich richtig, ja, wie soll ich sagen, also das war jetzt nie so eine wirklich herzliche Beziehung.
Das also das war jetzt der zweite Ehemann?
Genau.
Der zweite Ehemann. Mhm. Und dein Sohn war da wie alt, als ihr euch kennengelernt habt?
Mein Sohn war 13.
13, ja.
Genau,
ja,
13, 13, 14, Jahre. Sowas. Mhm. Also sie ist halt auch noch ein schwieriges Alter. Ich glaube, wenn du so ein Kind kennenlernst, wo es noch klein ist, dann kannst du auch wirklich so eine Bindung zu ihm aufbauen. Aber das war da einfach nicht mehr gegeben.
Hat er denn Kinder?
Ja, er hat auch selber Kinder im ähnlichen Alter. Ja. Ja. Also ich sag's jetzt mal so, wir haben es versucht. Ich glaube, es hat einigermaßen funktioniert. Aber man hat gemerkt, es gab einfach Grenzen und über diese Grenzen konnte auch ich nicht drüber gehen. Also nicht, dass ich nicht drüber gehen wollte, sondern ich habe wirklich versucht, da mehr draus zu machen. Aber du hast einfach gemerkt, sowohl mein Ex-Mann wie auch mein Sohn, die hatten da einfach ihre Grenze. Ja, und da konnte man dann auch nichts machen.
Ja, du hattest so schön im Vorgespräch gesagt, auch Patchwork-Situationen, man bleibt doch innerlich irgendwie allein verantwortlich oder auch allein erziehend für das eigene Kind. So sehr man sich da vielleicht auch was anderes wünscht. Patchwork ist ja ein ganz, ganz großes Thema bei Alleinerziehenden. Du hast es jetzt zweimal schon hinter dich gebracht. Magst du da mal ein paar Einblicke geben, wie, gut, der leibliche Vater war ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr da, wo die Suchtthematik jetzt auftauchte. Inwieweit konntest du denn mit deinem Mann damals das auch besprechen? Oder war da wirklich irgendwo eine Grenze, wo er gesagt hat, hier bis dahin und nicht weiter?
Genau, das war sehr, sehr schwierig, weil ich konnte nicht so viel mit ihm darüber reden, weil ich gemerkt habe, dass natürlich seine Reißleine viel, viel kürzer war, wie jetzt meine. ich hatte unglaubliche Sorge und auch Angst, wenn ich meinen Sohn jetzt, ich sage jetzt mal, knallhart auf die Straße gesetzt hätte und, dass da vielleicht noch wirklich was Kriminelles passiert. Mhm. Also für mich war das einfach wirklich der Super-GAU. Ich will nicht, dass der in irgendwelche Sachen reinrutscht, Beschaffungskriminalität und. Das kann ja ganz schnell passieren. Das heißt, für mich habe ich da ein bisschen wie in zwei Welten gelebt. Ja, also ich habe mehr oder weniger von meinem Ex-Mann so ein bisschen versucht, die heile Welt aufrechtzuerhalten, ja, und hatte aber diese immense Problematik mit meinem Sohn. Also das hat mir sehr, sehr viel abverlangt in dieser Zeit. Sehr, sehr viel abverlangt.
Das alles noch auf engstem Raum.
Genau.
Mit Corona, nach außen wahrscheinlich auch gerade nicht so den, oder man kann ja nicht einfach mal ins Café gehen mit einer Freundin, sage ich mal.
Richtig.
Wie hast du dir da helfen können oder hast du noch eine beste Freundin, mit der du dich aussprechen konntest am Telefon oder wie bist du da durchgegangen? Wo hast du die Klarheit herbekommen? Meistens entsteht das ja oft in einem Gespräch.
Also es ist so, natürlich kann man mit besten Freundinnen darüber reden, aber wenn jemand nicht in so einer Situation wirklich steckt oder so eine Situation schon mal erlebt hat, kann der sich auch nicht wirklich da richtig reinfühlen. Ja, also natürlich ist einem besten Freund immer daran gelegen, dich zu unterstützen, da zu sein. Aber dir jetzt wirklich sagen, was du jetzt für Schritte gehen sollst oder gehen kannst, das muss man wirklich leider für sich selber finden. Also ich habe versucht, mir dann einfach Hilfe zu holen, also obwohl ich auch selber Therapeutin bin. Ich denke, dass meine therapeutische Ausbildung mir in dieser ganzen Zeit schon auch sehr geholfen hat, mit dieser Gesamtsituation umzugehen. Also das habe ich schon oft gemerkt, dass ich da einfach reflektierter war, wie jetzt nur eine klassische Mama. Also ich konnte schon anders damit umgehen. Aber ich habe halt mir dann auch versucht, Hilfe zu holen, wo ich aber gemerkt habe, das ist wahnsinnig schwierig. Also nicht nur, weil Corona war, sondern allgemein, es war wirklich schwierig, sich Hilfe zu holen als Betroffener. Also zu sagen, ich brauche jetzt einfach mal wirklich jemanden, mit dem ich reden kann, dem ich das alles erzählen kann und der mir einfach mal sagt, wo stehe ich eigentlich und was wären denn jetzt die nächsten Schritte? Mhm. Also das hat mich, muss ich sagen, sehr, sehr oft sehr verzweifeln lassen, weil wir hatten ja auch teilweise wirklich richtige Auseinandersetzungen. Also es kamen ja auch wirklich Konflikte auf, weil man darf ja eins nicht vergessen, so ein Kind mit so einer Drogensucht, das beklaut dich auch schon mal. Ja. Ja, also das geht an deinen Geldbeutel. Du weißt einfach, hey, ich weiß, ich hatte 150 Euro drin, wo ist jetzt der 100er? Mhm. Ja, also solche Sachen passieren. Also das muss einem klar sein. Und natürlich sitzt du dann da und da war ich dann schon froh, dass ich nicht sofort als Mutter so ganz impulsiv reagiert habe, sondern mir gesagt, okay, Caroline, jetzt zieh dich mal zurück. Schau dir das mal an und dann geh in ein Gespräch rein. Und das habe ich dann ja auch immer wieder versucht, aber auch da habe ich nicht immer geschafft, ruhig zu bleiben. Natürlich nicht, weil wenn du dann merkst, dass es geleugnet wird und wie kommst du da drauf und. Natürlich bist du dann auch mal irgendwann an dem Punkt, wo du dann sagst, so jetzt reicht's hier aber. Ja, also so können wir jetzt nicht weitermachen. Und das war sehr schwierig. In der Zeit hätte ich mir wirklich gewünscht, einen Ansprechpartner zu haben, wo ich einfach mal ganz schnell hätte mich melden können, um dann solche Situationen für mich, der mich dann einfach auffängt nach so und der mich jetzt einfach aufgefangen hätte nach so einer Situation.
Das heißt, wie seid ihr weiter vorgegangen? Das heißt, dein Sohn konnte es nicht mehr leugnen, dir wurde es klar, ja. Wie ist der nächste Schritt? Also wie seid ihr da weitergekommen, beziehungsweise wie ist dein Sohn weitergekommen? Weil du hast ja gesagt, du kannst da gegen eine Wand reden, ja, er muss es selber wollen. Wo ist auch bei ihm der Groschen gefallen?
Ja, also das war dann tatsächlich schon so, dass das weiß ich noch, wie das war relativ Anfang Januar. Es war, glaube ich, er hat dann zwischenzeitlich bei Gastronomie ging nicht, dann ist er in den Einzelhandel gegangen, weil er gesagt hat, er muss irgendetwas tun, er kann nicht nur zu Hause rumsitzen. Und er hat dann Anfang Januar war das irgendwie so, und ich wusste, er hat sein Gehalt gekriegt und mir hat dann, glaube ich, am 5. oder 6. Januar schon Geld aus meinem Geldbeutel gefehlt. Und ich bin dann wirklich, das weiß ich noch, es war eisig kalt. Ich bin dann wirklich, ich habe mich angezogen und bin aus dem Haus, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt hier raus. Ich kann jetzt nicht mehr. Und bin dann wirklich irgendwie nachts um 10 oder 11 Uhr München, wir haben da in Bogenhausen gelebt, bin ich da irgendwie 2 Stunden spazieren gegangen. Mein Sohn hat es damals mitgekriegt und hat sich irgendwie Sorgen gemacht, was ich nicht sogar habe nachempfinden, also nach, wusste nicht warum. Bin ich wiedergekommen und bin dann erstmal ins Bett gegangen und am nächsten Morgen waren wir dann alleine. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns mal bitte hinsetzen, jeder mit seinem Kaffee oder ich mit meinem Tee. Und dann habe ich ihm ganz klar gesagt, so, für mich ist jetzt hier Schluss. Hm. Ich merke, es geht jetzt an meine Substanz. Hm. Ich kann das für mich nicht zulassen. Ich muss jetzt hier an mich denken. Und habe ihm gesagt, dass er innerhalb von 10 Tagen die Wohnung verlassen muss. Hm. Und dass er auch komplett auf sich alleine gestellt ist. Hm. Und ich glaube, dass er in dem Moment wirklich gesehen und gemerkt hat, Scheiße, die meint das jetzt wirklich ernst. Ja, also ja. Das ist jetzt kein, wenn du das nicht machst oder so, sondern ich habe einfach gesagt, so ist jetzt die Situation. Und so sind wir dann auseinandergegangen, auch wirklich ganz im Ruhigen, ganz im Stillen und den ganzen Tag verbracht und am nächsten Morgen ist er dann nochmal auf mich zugekommen und hat gesagt, können wir bitte nochmal reden? Habe ich gesagt, okay. Und hat er gesagt, okay, er geht jetzt auf Therapie. Dann habe ich gesagt, okay, gut. Dann habe ich ihn auch gefragt, warum. Dann hat er gesagt, dass ich eben so der Mensch bin in seinem Leben, den er unter keinen Umständen verlieren möchte. Mhm. Und sagt daran, er weiß auch, dass er so nicht weitermachen kann. Mhm. Und dann war meine Aussage, finde ich super, aber ich werde, habe ich ihm ganz klar gesagt, ich werde nichts tun, sage ich. Ich werde dich nirgendwo hinfahren, ich werde keine Termine ausmachen, sage ich. Das musst du jetzt komplett ganz alleine machen. Mhm. Ja, und das hat er dann gemacht. Also er ist dann komplett alles angegangen, er hat sich Hilfe geholt, er ist durch diese ganzen Prozesse gegangen, das sind ja wirklich Prozesse, du bist ja dann begutachtet, sowohl von einem Arzt wie von einem Psychologen, dann wird ein Antrag gestellt und aufgrund dann wirst du praktischerweise von der Rentenversicherung, werden dir Kliniken vorgeschlagen, da kannst du das nicht aussuchen, aber du kannst sagen, in welchem Gebiet du gerne hinwollen würdest. Und ich würde sagen, dieser ganze Prozess hat dann ungefähr 2,5 Monate gedauert. Er hat aber dann, ab dem Zeitpunkt, wo er sich entschlossen hat, auf Therapie zu gehen, auch wirklich nichts mehr genommen.
Oh, das war aber ein sehr eindrückliches Umswitchen.
Ja, sehr. Und er ist dann, und dann kam eben dieser Brief, dass er da eben auf Therapie gehen kann. Das war da irgendwo bei Friedrichsdorf, also in der Nähe von Frankfurt, in so einer Klinik. Ah, okay, genau. Und und dieser Morgen, als ich ihn damals zum Zug gebracht habe am Hauptbahnhof, es war hart.
Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
Naja, ihr seid selber Eltern, also Mütter. Es ist nicht die Vorstellung einer Mutter, dass sie eines Tages sein Kind zu einem Zug bringt, dass es auf Therapie geht wegen einer Suchtkrankheit. Hm. Also das war schon wirklich sehr, sehr hart.
Hm. Und wie lange war dann die Therapie?
6 Monate. Also er war da
die er komplett auch weg war.
Ja, da war er komplett weg. Also er war 6 Monate komplett weg. Ich habe ihn 2-mal dort besucht. Es gab auch 1 oder 2 Sitzungen, nein, es waren 2 Sitzungen mit dem Therapeuten zusammen. Die waren auch gut. Mhm. Was ich aber noch kurz sagen wollte, war, also die 2 Abende, bevor er auf Therapie gefahren ist, gab es eine ganz große Aussprache. Die war hart. Für mich war die sehr hart, weil ich musste da wirklich viel aushalten. Also ich nenne es die Nacht der langen Messer, weil die war wirklich gnadenlos. Alles immer sehr liebevoll und sehr respektvoll. Also er hat immer gesagt, Mama, du bist super, du bist das und das, aber die und die Dinge sind passiert und es war nicht okay oder sonst was. Also das ging wirklich bis um 4 in der Früh. Ich wusste, Caroline, das musst du jetzt aushalten. Du musst ihn jetzt gut entlassen. Also ich bin nicht in die Abwehrhaltung gegangen. Ich bin nicht in die Rechtfertigungshaltung gegangen, sondern ich habe ihn einfach nur reden lassen. Alles, also wirklich, wie man so schön sagt in Bayern, ich habe ihn alles auf dem Tisch auskotzen lassen, ja.
Aber es ist ja auch spannend. Also gab es da besondere Erkenntnisse?
Also ja,
wahrscheinlich schon, ne?
Ja, natürlich gab es da Erkenntnisse. Also du merkst eigentlich in so einer Aussprache, dass du ja selber, also obwohl ich jetzt eine therapeutische Ausbildung habe und natürlich auch während dieser Ausbildung auch sehr viel Supervision machen musste. Und ich habe auch selber schon eine Therapie gemacht, all das. Aber du merkst einfach, dass du trotz allem auch ein Traumata an dich übergeben worden sind und du unbewusst Traumata weitergegeben hast.
Ja.
Also
Thema innere Kindheit.
Richtig, und so genau. Und das erkennst du dann einfach in so einem Moment. Du sitzt dann einfach da und sagst, Mist, jetzt habe ich wirklich gedacht, ich habe das hinbekommen, ja, und muss feststellen, nein, wohl nicht. Ja, es ist trotzdem was übertragen worden. Und also so war eben, wie gesagt, diese Nacht. Ich bin dann auch wirklich heulend ins Bett, aber mir war einfach klar, das ist jetzt wichtig. Er muss jetzt, ich kann ihn nur so entlassen. Anders geht es nicht.
Ja, klar,
und
ja.
Wie gesagt, ich habe ihn dann damals zum Zug gebracht und er ist dann auch gefahren. Und es war dann auch ein guter Abschied, also für uns. Ja, und da war er dann 6 Monate.
Und wie kam er dann zurück? Also da warst du doch bestimmt auch super gespannt drauf, was dann kommt. Da war doch die Freude bestimmt erstmal riesengroß, dass er wieder zurückkommt.
Ja, also es war so, dass du natürlich in so einer Therapie bist du ja auch darauf vorbereitet, was kommt dann. Ja, also es wird natürlich auch stark empfohlen, jetzt nicht unbedingt in das gewohnte Umfeld wieder zurückzugehen, weil da sind ja nur Triggerpunkte.
Ja.
Das heißt, er hat sich dann natürlich, glaube ich, schon 2 Monate vorher ganz stark Gedanken gemacht, wo geht er hin? Und er hat dann gesagt, also er kann unter keinen Umständen mehr nach München zurückgehen, wird er nicht, also auch schon mal gar nicht zu uns, also unter gar keinen Umständen.
Ja.
Und er hat sich dann dazu entschieden, in unsere Heimatstadt zurückzugehen. Also wir sind eigentlich aus Landshut. Und er hat gesagt, also er geht nach Landshut. Und da habe ich gesagt, okay, gut, sage ich, wenn du das machen willst, dann helfe ich dir da. Ich habe dann hier in der WG ein Zimmer gesucht und habe das dann schon mal eingerichtet und. Habe ihn dann von der Klinik abgeholt, also wann er dann entlassen wurde. Ich bin einen Tag vorher hochgefahren und dann sind wir am Abend zum Essen noch gegangen. Und während des Essens haben wir immer gesagt, okay, gut, wir schaffen das jetzt nur, die Zukunft, wenn wir wirklich alles, was war, so schlimm wie es war, so verletzend wie es war, alles wirklich jetzt hier lassen und nicht mitnehmen. Und das haben wir uns dann also wirklich, ich sage jetzt mal wirklich, in die Hände geschworen und gesagt, wir lassen alles hier, wir nehmen nichts davon mit, wir starten jetzt in eine komplett neue Zukunft. Von mir als Mutter wieder kompletter Vertrauensvorschub, ja, nicht ins Grübeln kommen, nicht irgendwelche Verurteilungen, sondern wie ein neuer Mensch. Und ja, ich habe ihn dann hierher gebracht, nach Landshut. Er ist dann da eingezogen und ich bin dann nach Hause gefahren. Und mir war klar, das erste Jahr ist das schwierigste Jahr. Er war zwar ist dann noch therapeutisch begleitet worden, aber trotzdem war klar, dieses Jahr ist sehr, sehr schwierig, weil das ist das Jahr, wo die meisten rückfällig werden. Aber wir haben das wirklich geschafft. Und er sagt auch immer wieder, für ihn war mit das Allerwichtigste, dass ich ihn verziehen habe. Weil das ist oft für Leute mit einer Suchterkrankung ganz, ganz schlimm. Die wissen, was sie anstellen. Sie wissen, was sie an Verletzungen ausüben. Sie wissen, was sie alles getan haben. Und wenn die dann das Gefühl haben, wie soll ich das jemals wieder gut machen? Das kann man nicht mehr gut machen, was ich gemacht habe. Ich meine, es gibt ja noch viel extremere Fälle. Kinder, die den Fernseher und den Schmuck ihrer Eltern verkaufen und solche Sachen, ja. Also es gibt ja alles in dieser Geschichte. Aber wenn du nicht, ich glaube, dieses dem Kind wirklich sagen oder den Suchtkranken, es ist alles gut. du kannst das nicht mehr gut machen, aber wir machen hier einen Schnitt und wir gehen jetzt einfach weiter und zwar gut weiter.
Ja, das entspricht ja auch so diesem, du kannst jeden Tag eine neue Entscheidung treffen, wer du sein willst, ne? Also das auch wirklich zuzulassen.
Richtig.
Dass er selber das auch machen kann und nicht nur sagen, ja, man ist dafür, toller Satz, aber irgendwie hält man dann doch wieder vor, ja, ist klar, aber damals war ja das und das, ne?
Genau.
Solche Sachen darf, ja, den Rückspiegel einfach abmontieren.
Genau, und wir haben auch, ich habe auch wirklich, also es war nicht leicht, das gebe ich ehrlich zu, weil du natürlich, ich sag's jetzt mal, keine Ahnung, er ist ein bisschen farbig am Telefon, ja, dann kommt bei dir sofort der Trigger im Kopf, oh Gott, ja. Aber ich habe mir dann einfach angewöhnt, nicht mit dem Vorwurf reinzugehen, sondern so, geht's dir gut, ist alles in Ordnung bei dir? Und dann hat er mir gesagt, ja, ich war gerade irgendwie 2 Stunden joggen. Ja gut, dann ist man farbig. Ja, also so, also nicht gleich in dieses, oh Gott, jetzt hast du wieder was genommen und jetzt komm, sag's mir halt so. Überhaupt nicht. Ich habe immer gefragt, wie geht es dir? Ist irgendwas, willst du mit mir über etwas reden? Ja, und.
Aber da war ja auch ein starker Wille, ne? Also, wenn man so überlegt, okay, er hat dann für sich entschieden, ab hier will er das nicht mehr und dann hat er es auch nie wieder konsumiert. Mhm. Das ist ja so, wo man auch mit Rauchern so schwächere Geschichten ja auch denkt, so, ja, es ist doch eigentlich, ne, in Anführungszeichen, nur eine Willenssache.
Aber
ist man süchtig, wenn man selber entscheiden kann, ab hier nicht mehr? Mhm. Weil du ja eben schon sagtest, auf jeden Fall, wenn man einmal da in der Sucht ist, man kommt nie wirklich raus. Mhm. Es bleibt ein Prozess. Wo ist da der, gibt es da einen Unterschied, dass man, oder ist das bei Rauchern genau das Gleiche, dass die eigentlich nach wie vor süchtig sind, auch wenn sie irgendwann entschieden haben, hier nicht mehr und ab da auch gar nicht mehr das Verlangen danach hatten?
Ja, auf alle Fälle, weil ich kenne zum Beispiel viele Raucher, die haben lange geraucht, dann haben sie 8 Jahre überhaupt nicht geraucht und dann rauchen sie einmal eine Zigarette und dann sind sie wieder drinnen.
Also, das heißt, eigentlich erkennt man es dann in dem Moment, wo dann wirklich nochmal was konsumiert wird und dann nicht sofort wieder aufgehört werden kann, sondern dann sich das erstmal wieder fortsetzt.
Du kannst es, also das ist Sucht ist Sucht, wenn das einmal so ausgeprägt war und ich sehe das, ich kenne auch im Umfeld bei mir einen trockenen Alkoholiker, ja. Manche meiden das ja dann wieder, wie sagt man so schön, wie der Teufel das Weihwasser und wollen gar nicht mehr in die Berührung oder in die Nähe von Alkohol kommen. Er hat tatsächlich Alkoholflaschen im Keller, aber er kann damit umgehen. Mhm. Das heißt aber, wenn er ein Tröpfchen Alkohol, da muss man ganz vorsichtig sein, auch bei Süßigkeiten ist ja manchmal Alkohol drin, wenn er ein Tröpfchen Alkohol schmecken würde, ist die Gefahr wahrscheinlich bei fast 100%, würde ich mal fast behaupten, dass es das wieder auslöst. Ja, also das ist Sucht.
Das ist Sucht, genau.
Aber das muss doch auch eine Verknüpfung im Gehirn
ja,
sein.
Absolut.
Also
dieses,
ja, es ist halt tief verspurt. Ja?
Genau.
Aber kann man diese?
Nee, also ich glaube tatsächlich, um diese Schwelle, die kannst du nicht auflösen.
Nein. Aber du musst doch tiefgreifend das Gehirn umprogrammieren können.
Nein, das ist...
Ich bin mir im Überlegen, nach einer einfachen Lösung, merkst du, ne?
Ich kenne das von vielen, der Raucher mit der einen Zigarette, der denkt, komm, ich will nur mal wissen, wie das nochmal geschmeckt hat. Kleines Revival, Bums, Ende, ja.
Richtig, genau. Also jetzt muss man ja eins sagen, dass natürlich für Alkoholiker das Leben ja immens schwerer ist, weil Alkohol ja in unserer Gesellschaft überall greifbar
das
ist.
Das habe ich eben auch gedacht.
Du gehst in den Supermarkt, du kannst ja überall Alkohol kaufen. Das ist jetzt bei
Kokain. Auch die Menschen, die du neu kennenlernst,
genau,
ne, die ja das nicht wissen und dann sagen, hey, trinken wir ein Bierchen oder so.
Genau.
Oder dir was unter die Nase halten.
Also
das geht viel schneller als bei Kokain.
Das war bei meinem Sohn auch so. Der hat ja dann wirklich auch ein Jahr lang auch keinen Schluck Alkohol getrunken, weil er, ich glaube, er hatte Sorge, dass der Alkohol ihn triggert.
Ja.
Ja, also dass der Alkohol ihn triggert, dann eben diese Droge
zu konsumieren.
Genau, dass sie das runterbringt, genau.
Ne?
Also
genau.
Er hat wirklich ein Jahr
oder auch wenn es zusammen mal gemacht wurde, ne? Also wenn früher getrunken wurde
Party,
und dann Kokain.
Ne? Ja.
Also wenn das in Zusammenhang stand auch, ne?
Richtig. Und er hat dann wirklich ein Jahr lang konsequent keinen Alkohol getrunken. Und es war dann so, also ich fand das toll. Aber er hat dann einfach schon auch gemerkt, dass das gerade für Sozialkontakte nicht so leicht war. Also sie haben es zwar schon akzeptiert, also er hat dann immer ganz offen seine Geschichte erzählt und auch gesagt, ja, also ich trinke keinen Alkohol, der hat halt dann seine Cola und was weiß ich getrunken und es war auch akzeptiert. Aber er sagt, du hast immer gemerkt, ja, du bist halt dann der Erste, der geht. Ja, weil es dann einfach keinen Spaß mehr macht, den anderen zuzusehen, wie sie immer betrunkener werden. Mhm. Und er sagt, du merkst auch, dass du gar nicht dann so oft vielleicht irgendwo mit eingeladen wirst. Ja. Und Ich habe dann zu ihm gesagt, er muss da den Weg für sich selbst finden. Den hat er mittlerweile für sich gefunden. Also er kann Alkohol konsumieren, jetzt nicht in Maßen, aber er kann auch mal eine Weinschorle trinken oder so. Und es triggert ihn also überhaupt nicht, also gar nicht. Also er kann, also aber er hat, glaube ich, dieses Jahr gebraucht für sich, ja, also zu sagen, okay, ich versuche jetzt wirklich alles wegzulassen, was irgendwie mit dieser Droge zu tun hatte, ja, irgendeinen Zusammenhang. Und ja.
Ja, was macht er denn jetzt beruflich? Weil das ist ja so auch ein sehr ausschlaggebender Faktor gewesen mit der Gastronomie.
Ja, natürlich war das dann natürlich ein großes Thema. Geht mal wieder zurück in die Gastronomie, weil er das eigentlich sehr, sehr gerne mag. Also das ist schon ein Job, den er gern mag. Also er hat dann ein Jahr lang gar nichts gemacht und dann hat er gesagt, er versucht. Und er ist dann auch wieder zurückgegangen. Das hat auch ganz gut geklappt. Also das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also es hat ihm auch wieder richtig Spaß gemacht. Er hatte auch da überhaupt nicht das Bedürfnis, dass er jetzt da irgendwie was konsumieren muss oder so. Also das war ganz gut. Aber es war so, wenn die in die Klinik kommen, bekommen sie so eine App. Und in dieser App wird praktisch jeder Tag gezählt, wo du drogenfrei bist. Mhm. Ja, also und nach einem Jahr, also genau einem Jahr, sind wir dann zum Essen gegangen, wir zwei. Ich habe ihn dann schön eingeladen zum Italiener, um das eben zu feiern. Also jetzt eben ein Jahr lang nichts konsumiert hat. Und dann haben wir natürlich über dieses Thema nochmal geredet und auch, wie es mir gegangen ist, wie es ihm gegangen ist und dass ich ihm auch, gesagt, ja Mensch, also ich war schon oft wirklich an meiner Grenze und ich hätte mir einfach Hilfe gewünscht und ich habe rumtelefoniert und habe einfach keine Hilfe bekommen und. Und dann sagt er, Mama, du hattest doch mal eine Idee, da so eine digitale Plattform zu machen. Und dann sage ich, ja, sage ich, aber das ist dann irgendwie nichts geworden, sage ich, war sehr schwierig, sage ich, Investoren zu finden. Dann kam Corona, sage ich, dann die Sache mit dir, sage ich, ich hatte da wirklich überhaupt keinen Kopf und keinen Nerv dafür. Und dann sagte er eben bei dem Essen, dann mach's doch jetzt. Dann sage ich, wie meinst du jetzt das? Sagt er, mach's, sagt er. Ich bin überzeugt davon, dass es viele Leute da draußen gibt, die so etwas in Anspruch nehmen würden, einfach eine schnelle psychologische Versorgung. Mhm. Und dann saß ich da und dann sage ich, naja, ich in meinem Alter aus Start-up gründen, ja, und er so, nein, komm, mach's. Dann sage ich, okay, sage ich, ich mache mir mal Gedanken. Naja, dann bin ich so nach Hause gefahren und habe mir so Gedanken gemacht. Und dann, ich weiß nicht, ja eigentlich schon, das wäre eigentlich schon was Gutes, da könnte man, glaube ich, wirklich viele Leute abholen und helfen und. Und zwei Tage später habe ich ihn dann angerufen und habe gesagt, weißt du was, ich mache das. Und er so, echt? Sag ich, ja, ich mache das. Ich gehe jetzt da nochmal komplett ran an dieses Projekt, ich mache das jetzt. Und dann sage ich, aber weißt du was, sage ich, irgendwie habe ich noch keinen Namen. Ich brauche irgendwie einen Namen, sage ich, irgendwas, was catcht. Und dann sagt er auf einmal, nenn's doch Soul Helper. Ja, das war dann der Startbeginn.
Aber es gab ja schon Gedanken vorher. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz anreißen, auf was hat dein Sohn da angespielt? Wann ist eigentlich die Idee entstanden und aus welcher Intention?
Genau, eigentlich damals, als ich Hilfe gebraucht habe, in dieser schwierigen Phase. Da war das eigentlich so, dass ich gesagt habe, Mensch, es muss doch etwas geben, wo ich nicht mit dem Telefon 30 Therapeuten durchklingeln, Anrufbeantworter nur dran sind oder gar keiner rangeht, sondern es muss doch die Möglichkeit geben, so etwas zu zentralisieren und via online anzubieten, dass ich schnell Hilfe bekomme. Und das war, ja, wann war das? 21, sowas rum, ja. Und ich gesagt, das, und dann habe ich da eben schon mal so eine Präsentation aufgesetzt und habe gesagt, ich schau mal, ob es eine Möglichkeit gibt, jemanden dafür zu gewinnen, der dieses Projekt eben zu finanziert. Hatte ich auch. Also wäre auch so gewesen. Das Problem war, das war eine Dreierkonstellation und einer konnte sich dann überhaupt nicht vorstellen. Die sind dann abgesprungen. Und dann, wie gesagt, wurde die ganze Situation immer schlimmer mit meinem Sohn. Dann hatte ich auch nicht so wirklich den Kopf dafür. Ja, aber ich glaube, dann als er, ich sage jetzt mal, dann wirklich auf beiden Beinen gestanden ist, das überwunden hat, wir miteinander das überwunden haben, das war dann der richtige Zeitpunkt.
Ja, ein Riesenschritt von so einer Problematik in das World Wide Web sozusagen oder zumindest in den digitalen Äther. Dazwischen würde mich noch interessieren, ihr habt ja, also das, was wir jetzt gehört haben, war ja du und dein Sohn und noch dein Mann damals im engeren Kreis. Wem habt ihr es denn oder wem hast du es denn dann im Umfeld auch erzählt und warum und wie war die Reaktion?
Ja, also hier war es auch so, kurz bevor er die Therapie angetreten ist, haben wir geredet, wie gehen wir jetzt damit um? Also erzählen wir jetzt, du bist auch sein Sohn, ja, oder ja. Irgendwas, ja. Wir haben dann gesagt, nein, wir gehen ganz offen damit um. Weil mir war einfach klar, dieses Verstecken ist nicht gut. Dieses unterm Teppichkehren kann nicht gut sein. Du musst dazu stehen, weil nur wenn du dazu stehst, gibst du dem anderen die Kraft, dass du ihn mit allem, was er hat, mit allen seinen Fehlern, alles, was er getan hat, wirklich annimmst. Und ich bin ganz offen damit raus. Ich habe das jedem gesagt. Mein Sohn hat eine Suchtkrankheit, er ist kokainsüchtig. Ich denke mal so im Freundes- und Bekanntenkreis hat man sich bei vielen schon so gedacht oder auch schon gewusst. Und ja, er geht jetzt auf Therapie.
Das war und wie war meine die Reaktion, die du bekommen hast? Es ist ein Thema, so wie ich damals wusste, ich bin alleinerziehend und alle haben mir noch zur Geburt des Kindes gratuliert und dann habe ich wirklich die Klappe gehalten. Ich habe gedacht, ich kann denen jetzt nicht sagen, dass er jetzt gerade Schluss gemacht hat. Ja. Und ich kann mir vorstellen, du redest jetzt so locker drüber, aber das ist ein Brett.
Ja, es ist ein Brett. Du merkst auch, dass es sicherlich den einen oder anderen gibt, der überfordert ist damit.
Ja.
Ja, also dass die gar nicht erst mal wissen, was sie da sagen wollen. Kam dann zwar schon, Mensch, finden wir super, wir wünschen ihm alles Gute, dass er das wirklich hinbekommt. Also das kam schon auch. Aber es kann sich ja keiner wirklich in diese Situation hineinempfinden. Es ist ja nicht möglich. Ja, also man hat schon immer wieder mal nachgefragt, wie geht's ihm denn? Wie macht er sich? Ja, dann habe ich das eben so erzählt, dass ich da eben oben war und dass er wirklich einen guten Eindruck macht. Aber wirklich helfen kann einem da niemand.
Hast du denn Kontakt bekommen mit anderen Eltern, Müttern, die auch suchtkranke Kinder haben?
Nein, habe ich nicht. Das habe ich nicht. Also es gab zwar eine Gruppe für Angehörige. Da bin ich auch zweimal oder dreimal hingegangen. Da habe ich aber festgestellt, dass das schon wirklich noch mal viel, viel härtere Fälle waren. Also wirklich richtig, richtig harte Fälle. Also wirklich Kind auf dem Strich, Crystal Meth und also wirklich ganz, ganz hart. Also das war mir dann ehrlich gesagt auch ein bisschen zu viel. Ich hatte zu dem Zeitpunkt selber auch einen Therapeuten. Und wie gesagt, die Therapeutin von meinem Sohn in der Klinik, da hatten wir dann eben auch zweimal gemeinsam eben Gespräche, wo wir einfach auch Themen haben nochmal besprechen können.
Wie, jetzt bist du ja Paartherapeutin, wie hat sich das denn bei deinem Sohn auf ja das Thema Beziehungen ausgewirkt? Also wir haben ja schon gehört, also im Freundeskreis, dass es halt dann eine Zeit lang schwierig war, was Alkohol angeht, dass er da jetzt seinen Weg gefunden hat. Und wie ist das, wenn es so Richtung Partnerschaften und solche Geschichten geht? Also da geht er wahrscheinlich ja auch dann ganz offen rein, weil ihr ja insgesamt mit dem Thema ganz offen umgegangen seid, ne?
Ja, also das muss ich sagen, das ist eigentlich eine wirklich tolle Entwicklung. Also er hat eine ganz, ganz entzückende, wunderbare junge Frau kennengelernt, die interessanterweise Krankenschwester auf der Sucht ist, ja. Er hat das auch beim ersten Date oder vielleicht beim zweiten auch alles sofort auf den Tisch gepackt. Also das hat er gesagt, der Helder, das muss er, erzählt er sofort. Natürlich sie aus ihrem Job heraus geht damit natürlich ganz anders um. Ja, also sie hat da einfach einen anderen Zugang dazu, das merkst du. Also es ist aber auch kein Thema mehr zwischen den beiden, diese Sucht. Also das muss man auch sagen. Ja, und was soll ich sagen? Wir haben eine ganz wunderbare, tolle Beziehung und heiraten jetzt am 14. August.
Oh, wie schön.
Oh, ja, guck mal, Happy End. Also Happy Beginning, oh, hoffentlich.
Guck mal, am Ende hat er sie nur kennengelernt, weil er das ganze Thema durch hat.
Wahrscheinlich. Genau.
Richtig, das wünschen wir uns doch als Mütter.
Ja, wahrscheinlich ist es so. Also er ist da wirklich ganz happy und die haben auch eine wirklich ganz, ganz tolle Beziehung zueinander, wie sie miteinander umgehen. Ja, ist auch wirklich schön, ihnen zuzusehen. Ich freue mich sehr, dass er da jemanden so tollen kennengelernt hat, der ihm den Rücken stärkt und der für ihn da ist. Und
aber nur, weil er doch auch so toll ist.
Ja,
der hätte nicht so jemanden, wenn er nicht selbst auch so toll wäre.
Ja, also das muss ich schon sagen. Also ich würde nicht sagen, dass er wirklich eine Transformation durchgemacht hat. Es ist jetzt einfach endlich der Mensch rausgekommen, der er eigentlich ist. Und er sagt auch oft, dass er sich oft so ärgert, dass er diese Jahre irgendwo auch vergeudet hat, mit dem Willen, irgendjemand zu sein.
Ja, aber das darf er nicht denken, weil das macht keinen Sinn. Weil wenn es anders gewesen wäre, wäre er nie in den Ort gezogen, dann hätte er nie seine jetzige, zukünftige Frau kennengelernt,
genau,
etc. Also wenn er das bereut, bereut er eigentlich auch seine jetzige Beziehung. Und damit ist das Problem doch eigentlich gelöst, oder?
Ja, richtig. Nein, also es passt schon. Also er sagt auch oft, er wäre heute nicht der, der er ist, wenn er nicht diese ganze Phase und diese ganze Zeit und Sucht und alle möglichen. Also darf ja nicht vergessen, er ist ja der Betroffene und der ist da sicherlich auch durch Dinge durchgegangen, von denen auch ich noch nichts weiß oder nie was erfahren werde. Ja, also du hast es ja damit auch mit Menschen zu tun, wo ich sage, die sind nicht ohne. Du bist ja nur am Gucken, wie du an Geld rankommst, ja, um deine Sucht eben zu befriedigen. Also der ist da, glaube ich, schon auch selbst durch extreme Situationen durchgegangen.
Ja, sehr spannend. Und ich gucke gerade auf die Uhr, wir kommen dem Ende entgegen. Jetzt hast du dein wunderbares Projekt Soul Helper angesprochen. Was genau kann ich mir jetzt als Nichtwissende darunter vorstellen und für wen ist es geeignet?
Also Soul Helper ist eine Plattform, wo du die Möglichkeit hast, wenn du in einer Lebenskrise steckst oder sagst, mir geht's nicht gut, also mental geht es mir nicht gut, innerhalb von einem Tag, noch oft am selben Tag, mit einem Therapeuten ein 50-minütiges Gespräch zu führen, via Video, also videogestützt. Ja, die Möglichkeit hast du. Wir haben die unterschiedlichsten Therapeuten mit den unterschiedlichsten Spezifikationen. Wir versuchen wirklich viel abzudecken, ob das jetzt Angststörung, Essstörung, Partnerschaft, Depression, Burnout. Also wir versuchen da wirklich eine breite Bandbreite anzubieten, um eben den Leuten die Möglichkeit zu geben, ich brauche jetzt Hilfe und nicht erst teilweise in Städten in Deutschland 5 Monate, 6 Monate, in Berlin wartest du ein Jahr. Und es ist natürlich wirklich fahrlässig, dass wir in diese Situation überhaupt gekommen sind, weil wenn du jemanden, je früher du jemanden abholst, umso weniger kann sich etwas chronifizieren bei diesen Menschen. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch so viele Fälle von Leuten, die wirklich in einem schweren Burnout drinnen sind, mit Depression haben, weil die einfach nicht frühzeitig abgeholt worden sind. Ich möchte mit Soul Helper, ist mein Ziel, das Stigma der mentalen Gesundheit einfach mehr abbauen, ja. Das ist ja etwas, was ihr ja auch irgendwo macht, dass man einfach sagt, man redet darüber, es ist okay, darüber zu reden, es ist nichts Schlimmes. Ich möchte auch sagen, auch mal präventiv finde ich es gut. Wir sind es gewohnt, alle zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, ob jetzt Krebs, Zahn, sonst was. Auch die mentale Gesundheit muss immer wieder, ich sage jetzt einmal, behandelt werden irgendwo, weil wir leben in einer so stressigen Zeit, wir durchleben so viel, ob das jetzt im inneren Kreis ist oder im äußeren Kreis ist, das kann unsere Emotionalität oft alles gar nicht mehr verarbeiten.
Ja, bei dem, was überall los ist, das ist schon, wilde Zeiten.
Genau.
Und, ja, das stimmt.
Und eben wir eben mit Soulhelfer, ich habe ein wunderbares, tolles Team. Wir haben ein bisschen jetzt seit letztem Jahr online. Wir haben wirklich tollen Feedback bis jetzt immer bekommen. Und wir versuchen einfach den Leuten zu sagen, brauchst du jetzt Hilfe, komm zu uns, du bekommst die Hilfe gleich.
Das ist sehr schön. Wir verlinken natürlich die Soulhelper in den Shownotes, ist ganz klar, damit ihr dann auch direkt wisst, wo ihr langlaufen könnt.
Super.
Ja, liebe Caroline, zum Abschluss, das ist natürlich auch eine Reise für dich als Mama. Ja, du hast am Anfang auch gesagt, ah, wieso passiert mir das, habe ich versagt. Ja, da ist auch eine gewisse Erwartungshaltung, die wir als Mütter haben. Was würdest du so abschließend Müttern raten, die vielleicht die gleichen Gedanken haben wie du damals und wie sie damit umgehen können?
Also man sollte sich auf alle Fälle davon verabschieden, dass man alles richtig macht. Mhm. Das geht nicht, weil jedes Kind bringt seine eigenen Geschichte mit, wenn es auf diese Welt kommt. Wir wissen nicht genau, was es für eine Geschichte hat. Es ist so. Also das siehst du ja oft in Familien, wenn die zwei Kinder sind und beide sind komplett gleich erzogen worden und sie sind total unterschiedlich.
Ja. Dass Kinder weiße Blätter sind, das hat man bis in die 50er oder 60er noch geglaubt. Ich glaube sogar bis in die 70er, wenn ich mir so ein paar Erziehungsratgeber von damals angucke. Nein, nein. Also, ne, liebe Sina, du redest da auch mit deiner Tochter im Hintergrund. Wissen wir, dass die schon einen sehr eigenen Charakter hatte.
Richtig, genau. Aber ich glaube, dass wirklich Liebe ist das Mittel eigentlich. Also wirklich immer
aber
schauen.
Für alles, oder?
Ja, für alles.
Für alles. Ja. Für alle Probleme in dieser Welt. Eigentlich nur mehr Liebe, mehr Licht.
Genau. Es ist wirklich die Liebe. Es ist wirklich gucken, bleib in Verbindung mit deinem Kind. Auch wenn es noch so schmerzvoll ist und auch wenn du wirklich da sitzen wolltest, versuch in Verbindung mit deinem Kind zu bleiben. Weil wenn es dann ganz alleine ist, dann, also wenn dieses Band wirklich durchgerissen ist, das ist für das Kind wirklich grausam. Und auch
Isolation.
Für dich selber als Mutter. Ja?
Ja, na klar.
Und deswegen würde ich wirklich jeder Mutter raten, auch die Dinge nicht zu persönlich zu nehmen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also so ein Kind macht dann auch Dinge, gerade aus einer Sucht heraus, das hat sich ja selber gar nicht mehr so im Griff. Und das will dich gar nicht wirklich persönlich jetzt angreifen, aber es kann gerade nicht anders. Also da schon versuchen, so ein bisschen Abstand zu nehmen und zu sagen, das macht der jetzt nicht, weil er mir jetzt wirklich wehtun will, sondern er kann jetzt
aus dem
gerade
eigenen Bedürfnis heraus.
Genau, genau. Und dadurch, glaube ich, hältst auch eher die Bindung dann zu dem Kind, dass du sagst, okay, das war jetzt nicht schön, aber es ist okay, komm jetzt einfach mal wieder runter. Aber trotzdem auch seine eigene Grenze sehen. Also so wie ich ja dann auch gesagt habe, so, jetzt ist bei mir die Grenze überschritten und jetzt kann ich einfach nicht mehr. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig.
Das finde ich auch sehr wichtig, ja.
Also, weil es bringt nichts, wenn dann zwei Menschen untergehen. Ja, also das ist, so soll es ja nicht sein. Also,
oder wenn man sich für sein Kind aufopfert, nein, man ist ein eigener Mensch und ich finde, man darf auch das Kind als eigenständigen Menschen sehen und sich selbst auch mit den ganz eigenen Bedürfnissen. Und das, diese Symbiose, wie sie noch in der frühesten Kindheit war, das ist bei einem Kind über 20 dann auch durch. Aber ich glaube auch, dass genau dieses Band, was ihr habt, ja, was entstanden ist zwischen euch, wo du auch einen großen Anteil natürlich dran hast, dass das wirklich für deinen Sohn auch der große Antrieb war, dann, als er gemerkt hat, bei dir ist jetzt Schluss und es kam ja erst, als du die Grenze gezogen hast.
Genau,
ja?
Richtig.
Dass das dann der Auslöser war, auch für, dass er in seinen Prozess kommt.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, wichtig, wie du gerade richtig gesagt hast. Selbstfürsorge ist da wirklich, wirklich ein großes Thema. Also, und in unserem Fall es nicht verdecken. Also kennt ihr sicherlich alle, wie viel, wo man bei Familien sich denkt, boah, da hat er aber ein Alkoholproblem oder sie hat ein Alkoholproblem, ja. Und es wird aber irgendwie alles unter den Deckmantel gesteckt und. Natürlich hat jeder das Recht, damit umzugehen, wie er damit umgehen will, um Gottes Willen, ja. Also ich bin jetzt nicht die eine, die sagt, schreit es laut in die Welt hinaus. Aber ich denke schon, dass es vieles erleichtert, ja, dass man einfach sagt, wir haben dieses Problem. Punkt.
Das genaue Hinschauen ist auch ganz wichtig, weil du konntest es erkennen und wahrnehmen. Man hätte das auch noch jahrelang irgendwie sich schönreden können, ne? So wie du gerade sagst, oh ja, er trinkt halt ganz gerne mal einen über den Durst, ne?
Genau.
Oder ein Gläschen Rotwein am Tag ist doch gesund.
Genau, richtig.
Gibt's ja auch die schönsten Möglichkeiten, sich das schön zu reden.
Genau. Und ich glaube, und sich auch wirklich, also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, sich Hilfe holen. Sich wirklich Hilfe holen. Natürlich sind Freunde wichtig, also ein stabiles soziales Umfeld ist da ungemein wertvoll, aber die können einem in dem Moment nicht wirklich professionell helfen.
Nein, es geht auch gar nicht um professionelle Hilfe, aber dass man erstmal irgendwas hat, wo man es abfließen lassen kann. Weißt du? Weil sonst frisst man das so in sich rein und dann am Ende zweifelt man noch an sich selbst und denkt sich so, habe ich das jetzt richtig interpretiert, habe ich das richtig gedeutet? Einfach nur mal so ein Spiegel.
Ja, ja,
nicht professionelle Hilfe und nicht, dass die einem sagen, wie die nächsten Schritte sind, aber einfach so erstmal ein erstes offenes Ohr.
Ja.
Ich glaube, dafür sind Freunde ganz wichtig.
Ja, ja, dafür sind die, oder keine Ahnung, kann ja auch in der Familie sein oder so.
Ja, der Partner.
Genau, eine gesunde Familienstruktur ist da sicherlich auch ganz wertvoll. Mhm. Ja, also wenn man einfach weiß, man hat noch stabile Großeltern oder Onkel, Tanten, das ist super, sehr, sehr wertvoll. Weil dann bleibt auch vielleicht nicht alles bei einem so hängen, sondern man kann es ein bisschen verteilen.
Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank, liebe Caroline, dass du bei uns warst, dass du so mutig warst, darüber zu sprechen. Ich glaube, da hast du wirklich jetzt auch einigen einen Weg aufgemacht. Ja, und deswegen nutzt diese Chance sehr gerne. Schreibt entweder uns an, oh Gott, wie war das mal, Sina?
mein Postpartum Brain sagt Doch, ich weiß es. aeteampodcast@gmail.com.
Wunderbar, genau. Oder schaut in die Shownotes und guckt euch mal. Genau.
Oder schickt eine WhatsApp an 0176 323 08195. Die Nummer steht auch nochmal in den Shownotes.
Alles klar. Also ihr Lieben, habt einen guten Tag und wir freuen uns, wenn
Bis
ihr das
bald.
Nächste Mal wieder dabei
genau.
seid. Ciao.
Ciao, tschüss Caroline.
Vielen Dank für die Einladung. Alles Liebe. Tschüss.
Ciao. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
Die Podcast-Fabrik Podcast-Empfehlung.
Hey du, ja du, schön, dass du da bist. Freust du dich auch schon so auf die Abenteuer von Eddie Erdmännchen? In diesem Podcast nimmt Eddie dich mit auf eine wunderbare Reise. Erlebe große und kleine Abenteuer mit Eddie und reise in ferne Länder. Sei dabei, wenn Eddie sein erstes Weihnachtsfest feiert und seine Familie in Afrika besucht. Worauf wartest du noch? Auf die Lauscher? Fertig? Los! Eddie freut sich auf dich.